Lisa, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 gar nicht bereit und 10 voll bereit ist, wie bereit wärst du, eine offene Beziehung zu führen?
Jetzt?
Ja, just in diesem Moment. Stell dir vor, ich habe dich gerade gefragt, Lisa, führst du eine offene Beziehung mit mir? Ja, nein. Vielleicht.
Eine 4.
Eine 4.
Und du?
Just in diesem Moment. Jetzt muss ich mir vorstellen, ich frage mich, also du fragst mich gerade. Da würde ich sagen, eine 5.
Mhm.
So ein bisschen unentschlossen.
Ja. Können wir starten, Emmy?
Ich würde sagen, da können wir jetzt anfangen.
Drahtseilakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Das ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an?
Cheers!
Hallihallo zurücki.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Am heutigen Tage hinter den Mikrofonen Lislis und MCMs.
Du genießt es richtig, ne?
Ja.
Ja, herzlich willkommen, Drahtis, zurück zur zweiten Folge in diesem Jahr. Kann man jetzt noch frohes Neues eigentlich sagen?
Mm-mm.
Nein?
Ist Quatsch. Und wir haben ja auch bereits frohes Neues gesagt.
Ich habe mal gelesen, dass man bis zum 6. Januar das sagen darf.
Echt, ja?
Ja.
Ich muss sagen, ich bin da kein Fan von. Jedes Mal, ich glaube wirklich, ich wurde jetzt so oft, wurde ich mit, oh, frohes Neues begrüßt. Und danach erst, ach, hallo, schön, dich zu sehen. Und jedes Mal habe ich gesagt, ach, sagt man das noch? Danke dir auch. Weil, ich weiß nicht, aber ich glaube, nach dem 3. sage ich es einfach nicht mehr, weil ich das irgendwie komisch finde.
Mhm.
Warum wünscht man auch ein frohes Neues, wenn es schon so vergangen ist? Ich meine, es ist auch nur ein Jahreswechsel.
Ja, ich finde es schön.
Sagt man 10 so Tage nach Ostern, ach übrigens, frohes Ostern, war dein Ostern schön?
Ach Emily.
Weißt du, wie ich meine?
Du bist heute echt
total negativ,
total negativ und pessimistisch. Ah. Man muss auch sagen, Emmy und ich haben heute so einen Lala-Tag. Und ich möchte mich hier offiziell bei dir entschuldigen,
mhm,
für meine Art und Weise, wie ich mit dir umgehe heute.
Ja.
Aber es ist nicht anders möglich.
Also es tut mir schon leid.
Aber irgendwie auch nicht.
Aber du hast auch einen großen Anteil daran.
Nee.
Ja, ich würde eigentlich, ich gebe dir das Gleiche zurück.
Okay.
Sehe ich auch so.
Aber Emmy hat mir zuliebe einen auf Barista getan und hat einen Cappuccino gemacht für uns beide.
Ja, und wie schmeckt er dir?
Also mit Glasstrohhalm. Wir sind ja ein nachhaltiger
Natürlich.
Haushalt.
Natürlich.
Ich finde, er schmeckt vorzüglich. Gibt es eigentlich für Barista eine weibliche Form? Oder ist es einfach eine allgemeine?
Baristin.
Baristin.
Ich weiß es nicht.
Du bist eine tolle Baristin.
Aber du hast noch gar nicht erzählt, dass du mit unserem Kaffee total unzufrieden bist.
Ja, weil wir waren ja jetzt bei meinen Eltern und die haben so eine Espressomaschine, wo man direkt den Kaffee mahlen kann. Und ich sage euch, liebe Drahtis, und auch nochmal dir, liebste Emmy, das schmeckt man. Ich kann
natürlich, weil das, die werden ja auch in den großen Cafés benutzt und in den ganzen teuren Schickimicki-Lokalen.
Ja,
da
aber
muss
mittlerweile
ja was dran sein.
Kriegt man ja auch für einen schmalen Taler so eine Espressomaschine.
Naja, was heißt schmaler Taler?
Also
das beginnt ja da bei 100 Euro.
Vielleicht.
Und dann musst du noch ein Mahlwerk kaufen, was auch bei 50 Euro
ja,
beginnt.
Aber ich nehme mir das vor für mein Jahr 2021. Vielleicht steht es auch auf meiner Neujahrsliste.
Ah, wer weiß das
dass
schon.
Dass ich dieses Jahr einfach auf guten Kaffee bestehe.
Mhm, okay.
Ja? Ich möchte ja gut immer am Morgen in den Tag starten.
Und ich möchte natürlich, dass du immer glücklich bist.
So will ich das hören.
Und dauerhaft umsorgt wirst.
Ja. Okay, dann erste Kategorie. Random Frage.
Ja, da ist mein Ja wieder.
Ja.
Lisa, ich würde heute gerne von dir wissen, welches deine Lieblingssüßigkeit aus deinen Kindertagen ist.
Das ist eine coole Frage. Hast du dir selber ausgedacht?
Ja, die entstammt aus meinem Hirn.
Also ich habe Wassereis, das ganz Billo Wassereis geliebt.
Ja, echt?
Ich habe Hubba Bubba diese... Ich habe Hubba Bubba, diese Schnecke, geliebt auch.
Mhm. Oh, ja.
Die man so abreißen konnte.
Ja.
Immer. So wie Tesafilm.
Mhm.
Jetzt muss ich mal überlegen. Mau am Kracher war auch geil. Aber das war schon dann ein bisschen moderner. Diese Flip, wie heißen die? Diese Flip-Lollis, die man von Togo waren die.
Oh, kennst du die? Ja, ich kann mich entsinnen. Die konnte man so, die konnte man so einpacken, ja, und dann hat man so.
Ja.
Wie so ein Klapptaschenmesser.
Und das war manchmal total ranzig, weil der war dann schon so eine Woche gefühlt.
Na, vor allem dann in der Tasche, da kam man auch irgendwie so ein paar Krümmel in die Ecken und in die Kanten und Ritzen und. Oh.
Aber
das ist, muss auch
geil.
Eklig gewesen sein. Man hat einfach auch an purem Zucker hat man geleckt.
Ja. Oder halt auch diese ganz süßen Sachen. Keine Ahnung, da gab es also total viel random Scheiß. Ja. Und
ja.
Bei dir?
Also, woran ich zuerst denken musste, waren diese Wunderbälle, diese Schleckbälle, diese großen. Erinnerst du dich?
Ja,
die
waren
erst weiß,
so
dann sind die blau geworden, ja. Und das war der Shit. Und ich kann mich auch erinnern, ich war zu meinem 18. Geburtstag, da habe ich ja eine große Party gemacht, mhm, und da waren wir einkaufen und wir hatten eine Metrokarte von einer Bekannten, Mama und ich. Und dann habe ich erstmal an der Metro so eine Riesenpackung Wunderschnuller gekauft, weil es gab die ja auch in Schuller als so, mhm, klein für die ganzen Gäste und ich bin da voll dran aufgegangen. Ich muss aber auch gestehen, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ich weiß nicht warum, aber bei uns im Berliner Kiez, da war das ganz normal, dass man diese Yum-Yum-Nudeln, die haben wir roh gegessen.
Ja.
Wir haben das Gewürz raufgeknallt, ein bisschen Soße, und haben wir die so mit den Händen weggesnackt. Und auch total geliebt habe ich tatsächlich Center Shocks.
Stimmt, bei uns
man,
auch.
Es war mal so ein Zwiespalt, das war so
eine
Hassliebe. Mhm. Korrekt, ja. Ja. Oh Mann. Sagt man
mir
noch verhext?
Mir fällt auch noch dieses, das ist so eine alte Brigitte.
Na, aber jetzt sind wir ja drin.
Ach, das ist ja total verhext.
In den altmodischen Sachen.
Ja, oder dieses Bubblegum-Eis. Dieses rote,
ja,
mit dem grünen Stiel. Das habe ich selber nicht so gemacht.
Das mochte ich nicht
aber
so. Nee, das mochte ich auch nicht so.
Aber das kenne ich so aus der Kindheit.
Ja, der Lutschfinger, das war ja wohl der Kracher.
Ja, den habe ich auch noch mit 18, 19 gegessen.
Esse ich heute noch, finde ich geil, das Ding. Ich weiß nicht, aber irgendwie stehe ich
weißt
drauf.
Aber weißt du, was ich mich frage, warum wir keine Leckmuscheln hatten? Wir als Lesben.
Ich mochte das nicht.
Ich auch nicht.
Ich fand, das war so ein DDR- so eine DDR-Süßigkeit. Das sah immer so billow aus.
Nee, und weißt du, bei mir wurde es da wund im Mund.
Ach so, na, du hattest ja auch ein angewachsenes Zungenbändchen.
Ja.
Du konntest also gar nicht gut lecken.
Nein, bis dato nicht.
Das hast du dir ja auch nur durchtrennen lassen, Augenzwinkern, weil es wehgetan hat. Nicht wahr, kleines Lieschen, hat das wehgetan.
Ich möchte darauf nicht näher eingehen. So, ich habe heute für meine Random-Frage aus diesem besagten Spiel aus der letzten Folge eine Karte gezogen und dort steht drauf: Du, Emily, kannst die Gedanken genau einer Person lesen. Wen wählst du und was denkst du, findest du heraus? Einfach spontan, raus aus dem Bauch.
Einer Person.
Jo.
Ich finde das wirklich schwierig, muss ich sagen. Deine Gedanken wären es nicht, kann ich dir schon mal sagen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielleicht. Ich glaube tatsächlich dann, ich glaube, es wären die Gedanken meiner Mutter.
Mhm.
Ich glaube, das fände ich irgendwie spannend, herauszufinden, ob sie mir Dinge vielleicht nicht sagt, aus Selbstschutz oder manchmal, ob sie vielleicht was anderes denkt, weil ich meine, Mütter sind ja oft in ihrem Ding drin, dass sie die Kinder dann oft nur loben, gerade wenn man älter wird und sagt, ach, ich bin so stolz und du bist ein toller Mensch geworden. Aber glauben sie das wirklich? Fände ich mal interessant.
Ja, interessant, dass du so denkst. Ich würde da unterscheiden zwischen einer persönlichen Ebene und einer Interessensebene.
Ja.
Die persönliche Ebene, da denke ich auch aus einem familiären Kontext oder Freundschaftskontext, würde mich das schon interessieren, wie zum Beispiel Christian, mein bester Pappenheimer, mich sieht.
Oh, das ist auch
spannend.
Das ist
super spannend.
Das könnte auch verletzend sein.
Andererseits fände ich auch super spannend, irgendwie eine hochgestellte politische Frau namens Frau Merkel.
Angie.
Da mal zu gucken, was sie so denkt und welche Entwicklungen sie persönlich denkt.
Ja.
Das fände ich auch spannend. Und welche Geheimnisse sie vielleicht in sich trägt.
Und man muss ja sagen, wenn man eine eher nicht so vertrauenswürdige Person nimmt oder eine, die einem nicht so nahe steht, dann hat man auch nicht die Gefahr, dass man verletzt wird.
Ja.
Weil möchte man wirklich die ganze volle Packung Wahrheit von einer Person, die einem sehr nahe steht?
Würdest du vielleicht hier deine Florence, würdest du da mal in die Gedanken rein?
Würde ich die Gedanken lesen wollen? Ja, warum nicht? Ich glaube, ich würde gerne alles wissen wollen von dieser Frau. Also auch würde ich gerne, ja, würde ich auch ihre Gedanken lesen wollen.
Mhm. Okay. Gut, dann können wir jetzt zu Aus dem Nähkästchen kommen.
Ich würde sagen, du beginnst.
Okay. Also Emily, worüber haben wir uns heute gefreut?
Heute?
Mhm.
Haben wir uns heute gefreut?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Wir standen hier im Wohnzimmer und haben gen Fenster geschaut.
Über Schnee.
Ja. So, und es hat heute geschneit und das finde ich super. Und ich würde gerne von dir wissen, weil es gibt sonst nicht viel zu berichten aus meinem Leben.
Das ist doch aus dem Nähkästchen. Ja. Wieso muss ich da eine Frage beantworten?
Weil ich das bin. Mhm. So. Schätz doch mal bitte von 1986 bis 2015, wie viele Schneetage es in der Region Berlin-Brandenburg gab.
Das ist ja total unfair.
Warum?
Von wann nochmal?
Von 1986 bis 2015.
Wie viele Schneetage? Ich sage 51.
Gar nicht so schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, du schätzt dreistellig.
Nee.
Weißt du, wie viele Jahre das sind?
Ja, weißt du, wie selten hier Schnee fällt?
Ja, es sind 24 Tage.
Noch weniger? Was?
Krass, ne?
Man hätte gehofft, es wären in einem Jahr 24 Schneetage. Gut, das ist ja eher eine Hiobsbotschaft für alle da draußen.
Was ist dann aus dem Nähkästchen?
Also ich habe mal wieder zwei. Einmal habe ich gedacht, wir machen einfach jetzt so eine Update-Runde immer. Wir sagen, wie es mit unseren Vorsätzen so läuft. Und mein Kalender ist ja jetzt
schön, dass ich das auch gemacht habe.
Na, das kommt ja jetzt, wo du es von mir gehört hast, dass wir jetzt so eine Update-Runde machen. Genau, ich habe mir ja einen Kalender bestellt und ich schreibe jetzt jeden Morgen fleißig eine To-Do-Liste und ich muss sagen, das läuft super. Ich weiß, man kann auch kein richtiges Resümee ziehen, es ist erst ein paar Tage her.
Ja, ich wollte gerade sagen, Emma macht das seit drei Tagen.
Nee, ich glaube schon ein bisschen länger.
Naja.
Doch.
Ich finde, seitdem ist Emmy ein bisschen ballerballer.
Also, nee, ich finde wirklich, das läuft total gut. Ich bin wirklich motiviert, jeden Morgen diese Liste zu schreiben. Ich bin wirklich motiviert, alle Dinge abzuhaken. Und ich muss sagen, ich vergesse deutlich weniger, jetzt schon.
Na, siehst du. Und von wem kam dieser Tipp?
Von dir.
So.
Und ich muss ja auch gestehen, ich habe dich ja auch eine Zeit lang belächelt für dieses, ja,
du hast mich
aufgeschrieben.
Nicht nur belächelt, du hast mich
Kaffee
ausgelacht.
Kochen, Einkaufsliste schreiben, weiß ich nicht, Bücher in den Schrank räumen, du hast so totale Lappalien aufgeschrieben. Einfache Dinge, aber diese einfachen Dinge, die ich mir vorgenommen habe, habe ich vergessen. Also diese Liste ist wirklich sinnvoll.
Ja.
Oder ein Arztbesuch, weil ich angehende Demenz habe, ich weiß es nicht. Aber wir gehen erstmal damit. Und das Zweite ist, da könntest du auch noch mitreden vielleicht, wenn du möchtest. Wir haben ja eine Reportage gesehen, ne? Und da ging es ja darum, dass eine Hundetrainerin der Auffassung ist, dass man Kinder genauso erziehen kann wie Hunde, weil das Säugergehirn immer gleich tickt. Das heißt,
Säugergehirn? Heißt das so?
Ja, so hat sie es genannt. Sie sagte immer, das Säugergehirn ist total gleich.
Okay.
Und dass man Kinder nämlich mit so einem Klickertraining und dann gibt man denen die Süßigkeit, dass man die so trainiert.
Ja.
Und ich war total kulturgeschockt.
Ich auch.
Ich weiß nicht, wie ich das finde, wenn mein Kind auf dem Stuhl sitzt und ich mache, klick, guck mal, hier hast du ein Leckerli. Und dann hat sie ja auch mit so einem Kommando gearbeitet.
Ja.
Also ich weiß nicht, Lisa, was hältst denn du davon?
Ich finde es auch schwierig. Ich bin ja, oder ich habe ja auch mit Pädagogen zu tun im beruflichen Kontext.
Was denken die denn davon? Kannst du mal nachfragen, was sie davon halten?
Na, wir hatten, das habe ich aber bisher noch nicht geschafft. Ein Kollege hat da schon was reingestellt, warum man diese Sendung kritisch bewerten sollte. Mm. Weil ich das ähnlich sehe und ich finde es ganz, ganz schwierig, dass sie nur präsent ist bei der Familie und mit einem Kinderpsychotherapeut über Zoom spricht, also digital, wobei es viel, viel wichtiger ist, dass der Psychotherapeut auch vor Ort ist, finde ich.
Ja, einmal das und dann finde ich, ist leider für mich auch nicht hinlänglich belegt worden, dass ihre komischen Methoden funktioniert haben.
Ja, total.
Also weil, nee, was sie gemacht hat, war ja eher so ein spekulatives Anwenden von irgendwelchen Dingen. Und das war eher so ein bisschen Verhaltensanpassung. Ich weiß es nicht. Ich fand
es komisch. Ja, und noch ein Ding, ich kann nicht einen Welpen mit einem Baby vergleichen. Vielleicht auf gewissen Ebenen, aber bei einem Mensch ist es ja viel, viel komplexer.
Zumal sie ja auch der Meinung,
was damit zusammenhängt mit Psychoanalyse, gehen wir nun mal nach Freud oder so, wo da schon ganz viel passiert in den ersten Jahren.
Ja.
Und das kannst du nicht mit einer Bindungsangst von einem Hund, kannst du doch nicht gleichstellen wie mit einer Bindungsangst von einem Kleinkind, würde ich jetzt behaupten.
Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich ausreicht, wenn ich ein Kind quasi auf Essen konditioniere. Ich glaube, das reicht einfach nicht, das funktioniert nicht.
Ja.
Sonst hätte man das doch schon viel früher gemacht. Warum soll sie die einzige Vorreiterin sein, die eine so innovative, tolle Idee hat?
Ja, und sie hat keine pädagogische Ausbildung. Das ist ja...
Sie ist Hundetrainerin. Ja. Sie läuft auch permanent mit diesem Hundeleckerli-Sack rum.
Ja.
Ich kann es einfach nicht ernst nehmen.
Ja, gut. Tut mir leid. Hast du dich genug aufgeregt?
Ja, das war übrigens
der Aufreger der Woche
von und mit Emmy.
Kommt das jetzt immer?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich ja letzte Woche nicht aufgeregt, meine ich.
Gut, dann kommen wir zu Schätz doch mal.
Yeah, eine meiner Lieblingskategorien.
Ja?
Jo.
Ich bin dran. Und zwar untersuchten Forscher, wie befriedigend das Sexualleben in 6 europäischen Ländern ist.
Aha.
Die Teilnehmer waren zwischen 18 und 65 Jahre alt. Leider gibt die Studie nicht her, wie viele daran teilgenommen haben. Ich gehe aber davon aus, dass es sich um einen hohen Wert handelt.
Die Studie wird ja wohl signifikant sein.
Und die Teilnehmer lebten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Spanien.
Mhm.
Also europäisch. So, dann würde ich erste Frage. Welches Land war wohl am zufriedensten mit ihrem Sexleben? Und mit wie viel Prozent?
Frankreich, sage ich, war am zufriedensten. Ich gehe mit 70%.
Nee. Also an erster Stelle steht Spanien mit 41%.
So unzufrieden sind die Menschen mit ihrem Sexleben.
Und
das ist ja traurig.
Auf welchem Platz ist wohl Deutschland?
Auf Platz 5.
Nein, Platz 2. Mit 38%.
Oho, siehe da.
Wie viel Prozent der Befragten, die in polyamorösen oder offenen Beziehungen leben, sind mit ihrem Sexualleben glücklich?
Vermutlich mehr. Weil deswegen hat man das rangezogen zur Studie. Ich sage jetzt mal 63%.
71%.
Ah, da waren es die 70.
Und wie viel Prozent der Gefragten, die in monogamen Beziehungen leben, sind mit ihrem Sexualleben sehr zufrieden?
Sehr zufrieden. Vermutlich nicht so viele. Ich gehe mit 33%.
Nein, es ist sogar mehr, 82%.
Wirklich?
Ja.
Oh, na gut. Ja, das war mal ein Beispiel für nicht gut geschätzt.
Ja, wie die meisten Dratis wissen, lehnen wir mal Schätz doch mal an unser Thema an.
Und auch schon die auf einer Skala von 1 bis 10 Frage.
Richtig, Madame Pompadour. Und heutiges Thema. Wir haben uns gedacht, wir wollen einfach mal über offene Beziehungen reden, beziehungsweise darüber, wie wir das sehen, was wir davon halten. Können wir uns das vorstellen? Ja oder nein? So,
ich will noch kurz einhaken. Also wir machen jetzt hier keine professionelle Analyse. Wir haben uns jetzt da nicht tiefgreifend mit beschäftigt, haben da keine Studien gelesen oder ähnliches, sondern wir äußern heute, was wir davon halten. Das ist einfach eine persönliche Meinungsrunde.
Ja, und daran anknüpfen fände ich es erstmal wichtig, zu definieren, was für uns eine offene Beziehung heißt.
Ja. Also ich habe da eine ganz klare Vorstellung. Das ist eigentlich eine Beziehung mit einer Person, in der beide Partner Freiheiten haben, die es in einer monogamen Beziehung, so wie ich sie führen würde, nicht gäbe.
Mhm.
Und darunter stelle ich mir vor, dass zum Beispiel eine andere Person geküsst werden darf und es dürfen auch, also man darf auch mit anderen Personen schlafen. Ich finde aber, richtige Dates zu haben und eine emotionale Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen oder sie auch wiederholt zu treffen, würde für mich dann nicht mit reinzählen.
Mhm.
Also ich fände, das hätte eher so einen Touch von einer polyamoren Beziehung. Aber polygam würde sich bei mir einfach darauf beziehen, oder eine offene Beziehung würde sich bei mir darauf beziehen, dass man eine sexuelle, körperliche Befriedigung mit anderen Menschen erfahren darf. aber emotional sollte es nicht werden, aus meiner Sicht. Wie so ein Wissenschaftler.
Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Für mich geht das eigentlich genau auch so einher. Ganz oben steht natürlich, dass beide damit einverstanden sind, dass der andere
natürlich
sexuellen Kontakt hat oder Intimkontakt hat. Und ich finde auch nochmal den Punkt wichtig, und das ist natürlich nur, wie wir es definieren. Andere können natürlich auch sagen, du, für mich ist das gar kein Problem, wenn der auch noch weiterhin mit dem innig schreibt oder Sexnachrichten austauscht oder so. Das wäre für mich aber auch schwierig, weil es dann sofort in so eine emotionale Bindung geht. Und das fände ich schwierig. Aber da kommen wir ja, glaube ich, auch nochmal später darauf. Genau. Wann, Emmy, könntest du dir denn vorstellen, jetzt in unserem Falle die Beziehung zu öffnen? Das ist schon eine krasse Frage, finde ich, jetzt, wo ich sie nochmal ausgesprochen habe.
Ja. Ich glaube, wir haben uns vorher nicht so gut überlegt, worüber wir jetzt hier eigentlich mit aller Öffentlichkeit und Welt reden. Also schön, dass wir das manchmal auf dem Balkon gemeinsam besprechen oder mit einer dritten, vierten Person, aber dass jetzt 200 Leute hier eventuell hören, wann wir eine Beziehung
hallo
öffnen.
Hallo Mama, hallo Papa.
Ist schon ganz spannend.
Naja, aber du kannst ja auch für dich
wir können da total
ausloten,
offen drüber reden.
Was du preisgeben möchtest. Und
ja,
was
na
nicht.
Ganz klar, alles. Wie immer. Nein, also wann würde ich eine Beziehung oder das Öffnen einer Beziehung in Betracht ziehen? Ich glaube, wenn, ja, ich habe schon wieder die Frage wiederholt, ja, um den Faden wieder aufzunehmen. Wenn unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse auftauchen würden. Also wenn eine Person von uns beiden sich danach sehnt, was ich dir zum Beispiel nicht geben kann. Und dann quasi als letzten Schritt, um die Beziehung noch beizubehalten und um die Person zu verlieren, weil sie offensichtlich was braucht, was ich ihr nicht geben kann oder auch andersrum, dann quasi um die Beziehung zu retten, würde ich das in Betracht ziehen. Also momentan ist es für mich nicht realistisch, einfach aus irgendeiner Begierde oder Lust heraus eine offene Beziehung einzugehen.
Mhm.
Also noch bin ich viel zu glücklich in einer monogamen Beziehung und sehe das auch nicht als Belastung, sondern eher als Geschenk an. Deswegen wäre das für mich momentan so der Knackpunkt.
Ja.
Was wäre es bei dir?
Ich glaube auch, dass ganz oben einfach Bedürfnisse steht und auch wenn man irgendwo an einem Punkt ist. Ja, ich finde es halt schwierig, weil wir reden ja eher jetzt über eine offene Beziehung, wenn es um sexuelle Bedürfnisse geht.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, nur weil ich zum Beispiel unglücklich bin und zweifle an der Beziehung, dass man das dann öffnet, dass ich mich sexuell woanders austobe. Weil das wird es ja nicht aufwiegen.
Das wird auch die Beziehung als solche nicht reparieren können.
Ja.
Also das wird nicht für eine Besserung sorgen.
Ja, sorry. Was ich mal ganz spannend fand, was du mir mal gesagt hast, ist, dass man so einen Schritt erst wagen sollte, einerseits auch als Rettung, aber andererseits, wenn dieses Bündnis und diese Verbindung da ist. Also wenn die Beziehung sowieso gerade am Brodeln ist, fände ich es kontraproduktiv, die Beziehung zu öffnen. Aber ist es dann nicht total widersprüchlich, dass wir sagen, dass wir es als Rettung benutzen würden?
Naja, als Rettung würde ich es nur dann ansehen, wenn es tatsächlich um Probleme geht, die
du nicht
rein körperlich sind, aber auch vor allem. Also wenn es da zum Beispiel um jetzt mal auch was zu benennen, wenn es da um Fetische geht oder man einfach wirklich im Falle von uns zum Beispiel zwei Frauen für eine Beziehung, wenn da irgendwann das Bedürfnis nach einem Mann ist, dann würde ich das durchaus als ja, realistisch ansehen, das natürlich dir zu gestatten. Das klingt jetzt so, als würde ich irgendwas verbieten können, natürlich nicht. Aber natürlich muss ich ja überlegen, ob ich mit meinen Gefühlen so weit bin, dass ich dir das quasi erlauben kann.
Ja, und ich finde deswegen das auch ein bisschen schwierig, also meiner Meinung nach, direkt am Anfang einer Beziehung zu sagen, dass man es öffnet.
Ja, ich finde,
man muss halt ein Typ für sein.
Ja, man muss ein Typ für sein. Ich glaube, man könnte natürlich auch so eine offene, also so eine Öffnung ansehen als letztes Sahnehäubchen von der Beziehung. Also wenn du mit deinem Partner so vertraut bist und du hast so eine starke Vertrauensgrundlage und so eine Sicherheit und du hast auch sexuell gesehen gefühlt alles schon erlebt und dann zu sagen, hey, um nochmal so ein bisschen zu wachsen, um die Beziehung mal noch ein bisschen anzutreiben, würde ich sie gerne mal öffnen. Ich glaube, das könnte ich mir auch noch irgendwie vorstellen. ich meine, nach 15 Jahren ist vielleicht tatsächlich irgendwann mal in irgendeinem Punkt im Bett eine kleine Flaute eingebrochen.
Ja,
angebrochen.
Ja, das greift so ein bisschen in den Punkt auf, wie ich mir auch das Modell vorstellen könnte, jetzt bei uns zum Beispiel, dass ich das in dem Sinne öffnen würde, dass man gewisse Erfahrungen auch zusammen macht.
Ja.
Was ja nicht ausschließt, dass da auch deine Bedürfnisse oder meine gestillt werden. Aber ich finde dieses Zusammen natürlich Erfahrungen sammeln auch sehr schön, weil es, wir haben das ja mal durchgespielt, wie das einerseits für dich, andererseits für mich wäre, wenn ich jetzt weiß, du triffst dich mit jemandem auf einen Sexdate.
Mhm.
Und das war ja schon spannend, dass ich einerseits gesagt habe, boah, wenn du jetzt irgendwie nach 2 Stunden dann wiederkommst und ich weiß, du hattest gerade Sex mit jemandem, ist das schon schwierig für mich, wie ich jetzt auf dich zugehe. Und du hast genauso gesagt, dass es für dich wahnsinnig schwierig ist, dass du gerade noch berührt worden bist an Stellen.
Also das, naja, aber es ist nicht schwierig, das kann ich ja nicht wissen. Ich vermute, es könnte eine Schwierigkeit darstellen, dass man sich vielleicht auch seinem Partner gegenüber irgendwie schuldig fühlt, weil man, naja, man, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, wenn man eine Beziehung öffnet, die vorher geschlossen war, dann gibt man einen Teil einer Besonderheit dieser Beziehung auf. Also man gibt etwas aus der Hand, was ganz, ganz Besonderes und so ein Safe Space. Also das Einzige, was eine monogame Beziehung von Freundschaften auch unterscheidet, ist ja, dass du intime Körperlichkeiten miteinander austauscht und teilst. Du schenkst deinen Körper quasi deinem Partner, deiner Partnerin.
Mhm.
Und das ist ja irgendwie so das einzige Gut, was man hat, neben einem Schreiben und emotionalen Dingen, aber
ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja,
versteht man das?
Ja, aber du könntest dir schon vorstellen, allgemein eine Beziehung zu öffnen.
Also theoretisch, wenn ich vielleicht den richtigen Partner dazu habe, der das schon mal, also anders, angenommen, wir wären nicht zusammen und ich würde jemanden kennenlernen, der schon immer eine offene Beziehung geführt hat und ich würde mich in diesen Menschen verlieben, dann würde ich vermutlich mit dem Menschen die offene Beziehung versuchen wollen.
Mhm.
Einfach, um der Person entgegenzukommen und weil ich der Idee nicht ganz abgeneigt bin. Mhm. Aber das in unserer Beziehung zu machen, ich glaube, da hätte ich Angst, zu viel zu verlieren.
Mhm.
Also, weil das Gut, was wir jetzt haben, würde ich nicht zerstören wollen für etwas, was ich nicht aus tiefstem Herzen heraus möchte. Also weil es ist für mich kein Bedürfnis, eine offene Beziehung jetzt zu führen. Aber wenn ich jemanden kennenlerne und die Person ist nun mal nur in einer offenen Beziehung quasi zu haben, dann würde ich selbstverständlich es probieren, weil mehr als was verlieren kann ich ja nicht. Also warum sollte ich was nicht probieren?
Ja. Ja.
Wie siehst du das?
Ich würde mich daran kaputt machen. Also ich glaube, der Mehrwert wäre nicht so hoch, so ein bisschen, was du meintest, dass ich da eher mehr verlieren könnte, als dass ich da voll drin aufgehe und voll viele Erfahrungen sammle und Leute kennenlerne, glaube ich eher, dass ich mich emotional kaputt mache.
Ja.
Weil ich dem anderen auch gerecht werden möchte und gerade wenn der andere vielleicht Erfahrungen hat oder Bedürfnisse hat, weiß ich nicht, wo ich die Grenze ziehen würde und die Notbremse ziehen würde und dann eher vielleicht sogar Schluss machen würde, weil mich das emotional viel zu sehr zerfrisst so.
Also würdest du für dich einfach sagen, du bist nicht die Person Typ offene Beziehung?
Eher nicht und eher dieses gemeinsame Erfahrungen sammeln steht eher oben.
Ja. Also wäre das quasi auch für dich ein Ausschlusskriterium, wenn du jemanden kennenlernst und die Person würde sagen, ich führe eigentlich nur offene Beziehungen, in welchem Ausmaße können wir gerne besprechen, aber prinzipiell käme eine monogame Beziehung für mich nicht in Frage. Das wäre dann für dich quasi auch schon der Punkt, wo du sagst, okay, tschüss.
Ja, schon schwierig.
Bevor ich mich noch mehr an dich verliebe und mein Herz gebrochen wird, würde ich mich lieber da rausziehen.
Mhm. Aber es ist halt schwierig abzuwägen, weil natürlich könnte die andere Front sagen, ja, aber man erlebt ja dann so viel und dir entgeht was.
Na und schlussendlich, wenn man es noch nicht gemacht hat, weiß man gar nicht, wie es ist. Und vielleicht sind die Gefühle für die Person ja auch derart stark, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, jetzt irgendwie da.
Ja, aber ich muss auch nicht alles ausprobieren.
Das ist richtig, das ist korrekt, ja.
Also nur weil Leute sagen, ein Gangbang ist geil, du verpasst da was, mache ich es auch nicht so.
Ja, ich verstehe schon.
Was glaubst du denn sind Voraussetzungen für eine offene Beziehung?
Ich glaube, ein tiefes Vertrauen, dass man viele gemeinsame Erfahrungen hat, nicht nur im Hinblick auf sexuelle Dinge, sondern auch auf Erlebnisse, auf Krisen, auf irgendwie ja, gute und schlechte Phasen, darauf bezogen.
Mhm.
Und ich glaube auch vor allem Sicherheit. Sicherheit, die einem der Partner geben muss und kann und darf, dass du halt immer die Priorität für ihn bleibst, obwohl andere Menschen im Spiel sein werden. Und ich glaube auch Sicherheit mit sich selber. Was meinst du?
Ja, ich glaube, Selbstsicherheit steht schon irgendwie ganz oben und auch irgendwie Selbstliebe, obwohl das immer so klischeehaft klingt, weil eigentlich musst du dich erstmal selber lieben, bevor andere dich lieben können.
Ja, das klingt total blöd, aber es ist ja wirklich so.
Und ich glaube, erst dann kann man sich auch, kann man sich mit diesem Modell anfreunden, dass man darauf beruht, dass du auch die Priorität nicht aussprechen, Prio 1 bist. Und auch bleibst. Und ich glaube, das kannst du nicht oder du kannst daran nicht glauben, wenn du selber mit dir im Unrein bist.
Ja, ich glaube, man muss eben davon überzeugt sein, dass man es wert ist, geliebt zu werden und dass man es auch wert ist, dass die Person bei einem bleibt und dass man fest weiß, ich meine, das braucht man, glaube ich, in jeder Beziehung tatsächlich. Das sollten sich, glaube ich, viele zu Herzen nehmen, dass du selber immer der Meinung bist, dass du so toll bist, dass dein Partner, egal wen er trifft, niemanden finden kann, der so gut ist wie du.
Mhm.
Also, weil du musst eigentlich immer sagen, ich bin so geil, egal wen mein Partner heute draußen trifft, in der kurzen Zeit kann man unsere starke emotionale Bindung überhaupt gar nicht aufwiegen. Es geht nicht.
Ja, ja. Mich würde noch ein bisschen interessieren, wie so deine Sicht darauf ist, welche Schwierigkeiten auch auftreten könnten in einer offenen Beziehung.
Ich glaube, Eifersucht. Das ist natürlich eine starke Emotion, die auftreten kann. Ich glaube auch, dass man das gehört, dass man zu wenig Liebe bekommt dann aufgrund dessen und dass man auch vielleicht dann diese offene Beziehung und diesen Kontakt mit anderen Menschen und auch den sexuellen Kontakt mit anderen Menschen, dass man das als Fluchtmittel benutzt. Also dass man sagt, heute hatte ich gerade einen Ehestreit, nee, ich lenke mich heute ab mit Person X und morgen will ich auch nicht reden über den Ehestreit, also lenke ich mich ab mit Person Z. Und dass es dann so einen Teufelskreis gibt. Ich glaube, das sagst du auch ganz oft, dass du Angst hättest vor so einer Verlagerung.
Ja, wenn der.
Magst du das mal erklären?
Na, wenn der Fokus dann verschoben wird und quasi nicht mehr mit dem Partner an Sachen gearbeitet wird, sondern man lagert dann eigentlich alles aus. Und dann hole ich mir mein Bedürfnis da bei dem und da kann ich so sein und da hole ich mir das beim Sex und da das andere. Und mit dem einen habe ich schmusigen Sex, mit dem anderen habe ich, und mit meinem Ehemann habe ich gar keinen Sex mehr, so gefühlt. Ja. Und das stört mich halt so ein bisschen. Ich glaube, deswegen ist für mich auch so eine offene Beziehung teilweise verrufen. Also ich verstehe da auch die positiven Vorzüge. Aber für mich driftet das schnell in so eine Richtung von, naja, dann suche ich mir, wenn es gerade schief läuft, dann suche ich mir halt woanders mein
Ja, ich wollte
Glück.
Darauf auch gerade eingehen. Und zwar sagst du ja auch immer, dass das fühlt sich dann so an, als würde man sich den perfekten Partner zusammenbasteln. Als würde man, weiß ich nicht, es ist natürlich verständlich und es haben mir auch schon einige Leute erzählt, dass man einer Person nicht all seine Bedürfnisse überstülpen darf, aber irgendwie da so ein Puzzlespiel draus zu machen mit 150 Teilen, ist dann doch vielleicht ein bisschen too much.
Ja, voll. Und ich bin da auch erstmal der Meinung, und das knüpft auch daran, ab wann ich die Beziehung öffnen würde, erst wirklich am letzten, allerletzten Punkt, wo ich wirklich sage, das kann ich dir, Emmy, nicht mehr bieten oder ich kann deine Bedürfnisse da nicht mehr stillen. Mhm. Ich habe alles ausprobiert, aber es geht nicht so. Und erst dann, weil warum soll ich vorher die Tür schon quasi öffnen und damit ja auch ein Risiko eingehen, wenn ich es vorher gar nicht mit dir ausprobiert habe?
Ja. Also natürlich angenommen, man führt gerne eine monogame Beziehung.
Ja.
Weil wir haben uns ja auch schon mit anderen Leuten unterhalten und sie waren ja ganz klar der Auffassung, dass für die quasi eine monogame Beziehung einzugehen, das wäre für sie ein Verlust und ein Verzicht. Mhm. Sie würden sich quasi eingeengt und eingesperrt fühlen und würden sich nicht mehr so fühlen, als könnten sie über ihr eigenes Leben bestimmen.
Ja, und für uns ist ja Monogamie eher ein ein sehr, sehr schöner Beziehungsstil, den wir führen,
ja, ne, es ist,
wo wir uns sehr, sehr wohlfühlen, sagen wir mal.
Genau, ich glaube, man darf das nicht immer so ansehen, als würden wir auf irgendwas verzichten oder als würden wir, weiß ich nicht, unsere Freiheit verriegeln hinter Schloss und Gittern. Das machen wir nicht, sondern freiwillig gibt man dieses Single-Dasein auf, um eine Person zu finden, mit der man das teilen kann, weil es dann noch besonderer wird.
Ja.
Man potenziert sein Glück quasi in dem Sinne.
Und meinst du,
es ist... Das klang super kitschig, ne? Oh Gott. Wir potenzieren unser Glück. Huhu.
Meinst du, es ist einfach nach dem Öffnen einer Beziehung, also zum Beispiel wir haben eine Krise, wir einigen uns darauf, dass wir die Beziehung öffnen, sammeln irgendwie Erfahrungen, um irgendwie auf frischen Wind in die Beziehung zu bekommen. Meinst du, es ist schon dann schwierig, danach die Beziehung wieder zu schließen, weil man ja gewisse Freiheiten auch hatte?
Oh, das weiß ich nicht. Es kommt natürlich ganz darauf an, welches Gefühl hast du, wenn du mit anderen Personen schläfst? Welches Gefühl hast du, wenn dein Partner mit anderen Personen schläft?
Ja.
Also ich glaube, findet man eine neue Erfüllung darin? Entdeckt man da ungeahnte Bedürfnisse und Wünsche?
Darauf wollte ich nämlich gerade auch hinaus. Ich glaube, ein Problem trifft dann aus, wenn der eine total aufblüht und der andere eher sagt, können wir es wieder schließen?
Das macht mich emotional kaputt. Ja,
oder es ist jetzt in Ordnung, ich sehne mich nur noch nach dir. Und der andere sagt aber, nee, Freundchen, jetzt geht das Sexleben los für mich.
Aber ich glaube, was man da nicht vergessen sollte, ist, wenn dieser Fall wirklich eintritt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, er wäre früher oder später so oder so eingetreten. Also ich glaube nicht, dass man damit nur verborgene Wünsche dann quasi aufweckt. Sondern ich glaube, dann hat der Wunsch vielleicht etwas tiefer gesessen, um noch nicht herausgekommen.
Von dem, der aufblüht.
Genau.
Ah, ich habe gerade von dem, den.
Von der Person, die aufblüht. Mhm. Dann wäre es vielleicht spätestens in 2-3 Jahren auch dazu gekommen, dass die Person gesagt hätte, ich habe da irgendwie Wünsche, die kannst du mir nicht erfüllen, die können nicht gestillt werden.
Naja, und eigentlich auch ein Ideal dessen wäre ja, dass man an einem gewissen Punkt natürlich wieder zusammenkommt und natürlich auch merkt, der andere genießt gar nicht mehr die offene Beziehung, um dann wieder einen Kompromiss zu finden oder aufeinander zuzugehen und sie zu schließen. Im Einvernehmen beider. Weil sie merken,
wenn du vorher eine monogame Beziehung geführt hast, meinst du?
Ja, genau. Jetzt in unserem Falle, dass du zum Beispiel merkst, du, Lisa hat sich so wieder zurückgenommen mit ihren Erfahrungen. Ich merke das schon. Und wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass wir sie wieder schließen. Weil wenn du jetzt sagen würdest, nee, Lisa, das sehe ich irgendwie nicht ein, dass wir die schließen, ist es ja für mich, ist dann der Sex höher gestellt als unsere Liebe, weil ich leide darunter.
Ja, na, würdest du dann so sehen?
Ja, aber würdest du es nicht so sehen?
Vielleicht wären wir einfach dann andere Beziehungstypen.
Hm.
Aber dann ist es ja auch gut so, dass man es, ich meine, das klingt zwar sehr schlimm im ersten Moment wahrscheinlich, aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja.
Und lieber findet man dann nach dieser Zeit heraus, dass die eine Person gern offen leben möchte, die andere monogam, als nach weiteren 10 Jahren, wenn die Beziehung dann so gewachsen ist, dass man vielleicht gemeinsame Kinder hat, man hat ein Haus und sie dann zu beenden, aufgrund von so einer Sache ist vielleicht noch schwieriger, als wenn man sie dann in einem früheren Stadium schon auflöst, weil man einfach ein anderes Modell anstrebt.
Ja.
Kann ja auch passieren. Man möchte nicht mehr Volkswagen fahren, sondern man möchte jetzt gern Audi fahren.
Juti, dann kommen wir zu All in All.
Diese Katze macht mich heute wirklich wahnsinnig.
Mich auch.
Was ich sagen möchte, ich glaube, dass wirklich jeder seine Beziehung selbst definieren sollte, ohne sich auf irgendwelche konventionellen Vorgaben zu beschränken oder sich davon einschränken zu lassen. Weil ich glaube, jeder ist ein Individuum und so sollten es auch die Beziehungen sein. Mhm. Ganz individuell.
Toller All in
toll,
All.
Toll, toll, toll.
Ich möchte herausgeben an die Drahtis, jeder von euch soll ein Beziehungsmodell leben, so wie es für euch richtig ist. Wichtig ist bitte, dass es im Einvernehmen beider ist und dass wirklich keiner darunter leidet. Das ist mir ganz wichtig.
Das war nochmal eine richtig spannende Folge.
Ja, und bis nächste
Tschüdelü.
Woche.
Tschüdelü.
Mach's gut. Wir haben es.